Der eine oder der andere wird heute bei dieser Predigt feststellen, dass ihm das bekannt vorkommt. Sollte das der Fall sein, würde ich mich darüber freuen. Denn ich wiederhole einiges vom letzten Mal und ergänze es auch und vertiefe es auch. Ich habe das gemacht, weil mir dieser Punkt, der Inhalt dieser Predigt, eben sehr wichtig ist. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das damals das erste Mal so erkennen durfte, worum es im 1. Korintherbrief Kapitel 1 und 2 geht. Und habe deswegen überlegt, die Dinge, wie gesagt, noch einmal zu vertiefen, zum Teil auch zu wiederholen. Was sagt denn der 1. Korintherbrief im Kapitel 1? Nun, er sagt, dass Christus, der Glaube an Christus, das Vertrauen in Christus, nicht Verstandessache ist. Der Glaube an Christus ist auch nicht Wissenschaft. Wie wir alle aus Erfahrung bestätigen können, kann man Christus auch nicht sehen. Und im Sinne des Wortes begreifen, können wir Christus auch nicht begreifen. Man könnte jetzt die Frage stellen, wenn Christus nicht Verstandessache ist, wenn Christus nicht Wissenschaft ist, wenn wir ihn nicht sehen können und wenn wir ihn im Wortsinne auch nicht begreifen können, was ist er denn dann? Dann bleibt ja eigentlich fast nichts mehr übrig. Und die Bibel zeigt uns, dass der Glaube an Christus das Zeichen des göttlichen Wirkens an uns ist. Der Glaube an Christus ist von Gott. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30, da wird das so zusammengefasst mit dem Vortext, wissen wir, von wem die Rede ist. Aus ihm, also aus Gott, kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Aus Gott ist es, dass wir an Christus glauben. Gott offenbart sich den Menschen durch den Glauben an Christus. Und selbst ein Paulus, ein Gelehrter, war darüber sehr erstaunt. Er predigte tatsächlich nur den Christus und es kamen viele zum Glauben. Wir müssen das natürlich einschränken. Für ihn als Einzelperson waren die, die zum Glauben kommen oder kamen, viele. Auf die gesamte Masse derjenigen, die er ansprach, war es natürlich nur eine Minderheit, die zum Glauben kam. Und das, obwohl Paulus jetzt keine große Rede vortrug, keine Weisheit, keine tiefgründige Philosophie. Er predigte Christus als die einzige Freisprechung von der Sünde, die vor Gott gilt. Der natürliche Mensch, der die Dinge nicht verstand, betrachtete aber diesen Weg, Gottes mit uns zu verfahren, nicht als einen Weg der Befreiung oder als eine Offenbarung, sondern für den Menschen war es wie ein Schlag ins Gesicht. Ein Schlag ins Gesicht eines Menschen, der Gott immer mit Werken dienen wollte. Ein Schlag ins Gesicht von Menschen, die glaubten, sich ihrer eigenen Leistung wegen Gott näher zu sein als andere Menschen ihrer Leistung wegen. Die Botschaft von Christus war ein Schlag in das Gesicht der eitlen und der hochmütigen und der Vernunftmenschen. Für den natürlichen Menschen war damals und ist heute Christus keine gute Nachricht. All die Werke, die man in der Vergangenheit vielleicht vollbracht hat oder noch vollbringen möchte, all die Erkenntnis, die man angesammelt hatte, möglicherweise nicht hilfreich und vielleicht sogar hinderlich. Für so manchen hieß es nach dem Vernehmen der Botschaft über Christus alles auf Null nochmal von vorne beginnen. Christus war für den Denker nicht die Erfüllung einer belebenden Denksportaufgabe, sondern es war die Offenbarung Gottes. Für den Denker war Christus zunächst erstmal ein Fragezeichen. Wir wissen ja, wie Paulus selber reagierte, als ihm Christus in einer Offenbarung vergegenwärtigt wurde. Was sagte er? Begann er irgendeine Diskussion? Er sagte nur zu Jesus, wer bist du, Herr? Das hört sich doch recht hilflos an. Paulus hat gestaunt. Für ihn war das eine riesengroße Kehrtwendung, sozusagen ein Donnerschlag. Er, der glaubte, alles in der Vergangenheit für Gott getan zu haben, alles umsonst. Was hatte Paulus denn aber eigentlich versucht in der Vergangenheit, bevor Christus ihm offenbar wurde? Er hatte versucht, seinen Stand vor Gott zu befestigen, durch Werke, durch Taten, durch Almosen möglicherweise. Eigentlich eine völlig natürliche Reaktion. Wir können ja ihn dafür nicht kritisieren. Er meinte es ja eigentlich gut mit sich und mit Gott. Wie sagt der Volksmund, von nichts kommt nichts. Sich Regen bringt Segen oder spare in der Zeit, dann hast du in der Not. So mag der Gläubige gedacht haben. So fängt man Gottes Gunst ein. So dachte der Mensch damals, so denkt der Mensch auch heute auf der ganzen Welt. Und so richten Menschen entsprechend dieser Grundsätze ihr Leben aus und versuchen Gott mit guten Werken einzufangen, möglicherweise zu erpressen. Nur ist es oft so, dass es sich dabei nicht um wahre Gottgefälligkeit handelt. Das mag den Gläubigen selber vielleicht gar nicht so bewusst sein. Manchmal handelt es sich tatsächlich nur um Selbstgefälligkeit. Denn Gott bestimmt die Regeln und nicht der Mensch bestimmt die Regeln. Tun wir etwas für Gott, Frömmigkeit, Werke oder Almosen, so bleibt der Lob von Menschen nicht aus. Oder sprechen wir dieselbe Sprache wie die Gesellschaft, in der wir leben, so sind wir willkommen. Tun wir aber Gottes Willen, predigen wir Christus als den Weg und das Leben, Dinge, die Gesellschaft als Ganzes vielleicht nicht akzeptiert, so bleibt die Kritik von Menschen und die Verachtung von Menschen nicht aus. Ja, der Mensch ist gezwungen, sich in das Handeln Gottes einzufügen. Denken wir doch nur an all die vielen Werke und Glaubensgebäude, die die Juden zur Zeit Christi aufgebaut hatten. Aber viele gaben alles dafür, aber erkannten Christus nicht. Einige erkannten Christus, denen er offenbar wurde. Viele wollten Christus nicht erkennen, sie wollten eigentlich ihre eigenen Wege weitergehen. Selbst wir können heute an dieser Stelle trennen zwischen unserem Vertrauen an Gott und dem Wunsch nach Konformität mit unserer Umwelt oder der Gruppe, in der wir uns befinden. Und so gibt es in dieser Welt viele Glaubensrichtungen, die thematisch ansprechen. Die einen predigen die Offenbarung vielerlei Geheimnisse Gottes oder die Offenbarung des Namens Gottes. Viele andere betonen die biblische Zeitrechnung, andere wiederum den Sabbat oder die Rückführung Israels und so weiter und so weiter. Alles Themen, die an sich nicht unbedingt verkehrt sein müssen. Aber ein Kommentator sagte einmal, wo da die Gefahr auch liegen kann. Er sagte, der religiöse Mensch sucht sich ein wohlklingendes Thema aus, das ihm herzlich wenig interessiert und führt im Grunde sein eigenes Leben weiter, eingebettet in einer Gemeinschaft, Gleichgesinnter, was ihm ein gutes Gefühl vermittelt. Das ist die Gefahr bei dieser Sache. So manch einer mag bei einer distanzierten Betrachtung seines Wirkens feststellen, dass er in erster Linie eigentlich sich selber dient und nicht Gott dient. Dass er seine eigenen Interessen an die erste Stelle gesetzt hat und nicht Gottes Interessen an die erste Stelle. Aber wo waren wir jetzt im großen Thema? Wir waren bei Christus, Christus nicht Wissenschaft, Christus keine Weisheit, sondern die Offenbarung Gottes. Und so kamen unter der Predigt des Paulus viele weitere Menschen zum Glauben. Aber Paulus seine Sache, so zu predigen, so ungewöhnlich zu predigen, nun einfach zu predigen und auf das Hoffen Gottes zu warten, war das nicht. Er kam, wie er schreibt, verzagt und in Zittern zu den Korinthern. Ich habe mir das dann so vorgestellt wie so ein Zauberer, der sich seines Zaubers nicht sicher ist und nur hoffen kann, dass es funktioniert. Wobei Zauber vielleicht nicht gut in diesem Zusammenhang das richtige Wort darstellt. Aber wir verstehen den Gedanken. Paulus predigte Christus, seine Sache war es nicht und die Menschen kamen trotzdem zum Glauben. Es waren nicht viele, es gab auch Gegner, aber Paulus sah natürlich in diesem Vorgang, dass Menschen zum Glauben kamen, seinen geringen Beitrag und auch den geringen Beitrag der Gläubigen, die zum Glauben kamen. Paulus sah es. Er durch den Geist zum Glauben gekommen und die Gläubigen mit ihm auch durch den Geist zum Glauben gekommen. Aber wie sollte es nun weitergehen? Wie sollte es weitergehen mit den Gläubigen? Wie sollten sie Gott kennenlernen, sein Denken und sein Willen und seine Maßstäbe? Welche Kraft würde diesen neu gewonnenen oder neu gewordenen Christen helfen, Gottes Maßstäbe kennenzulernen? Frieden zu finden, sich aus dem Inneren heraus zu ändern. Unendlich groß waren noch die Anstrengungen der Vergangenheit gewesen, der Selbstbeherrschung zu üben und dieser Gottesferne zu entrinnen. Der Ekel der Menschen oder des Einzelnen vor seinen eigenen Taten, vor den verpassten Gelegenheiten der Vergangenheit, vor diesen unrühmlichen Werken, die wir verbracht haben mögen, lag so manchen vor Augen und hat so manche Persönlichkeit damals wie heute schwer deformiert, ja sogar entarten lassen. In immer irrewitzigeren Kreisen bewegte sich dann der Mensch und begann Gott seine Gaben zu reichen, sich zu quälen, sich Schmerzen zuzufügen, sich zu geißeln. Er ruft sozusagen zu Gott, helfe mir, siehe mich und meine Werke, sei mir nahe, offenbare dich mir. Sollte es auch so mit den Christen, mit diesen neuen Christen weitergehen? Ist das das Leben eines Christen, die Beschäftigung mit Themen und mit Werken, die Gott angeblich so wichtig sind und von denen wir feststellen müssen, dass Gott sie viel besser vollbringen könnte, diese Werke, die Menschen tun. Er könnte viel besser erklären, was Menschen glauben, zu erklären. Ist das das, was den Kern, den neuen Kern eines Christen ausmacht? Wird dieser Kern, dieses Neue nicht verstanden, nicht gefunden, so kann das recht unangenehm kommen. Ich hatte vor längerer Zeit mal eine Geschichte gelesen, da ging das um, oder gehört, das war ein Hörbuch gewesen, da ging das um eine Geschichte von Dostojewski. Da geht es darum, eine fiktive Geschichte, Christus kehrt zurück. 1600 in Sevilla und er redet nicht viel. Aber die Menschen spüren seine Kraft und seine Güte. Er heilt die Kranken, er bringt Tote wieder zum Leben zurück. Die Menschen sind glücklich mit ihm. Aber der Großinquisitor dieser Stadt, ein alter Mann, den alle sehr fürchten, ja, er kann damit nicht gut leben. Er setzt Jesus fest und es entsteht oder entspannt oder entwickelt sich ein, man muss sagen, Monolog. Denn Jesus redet eigentlich nicht viel. Aber der Großinquisitor wirft Jesus doch einiges vor, was er denn alles getan hat, was gar nicht so gut ist für die Menschen. Und in dieser Unterhaltung hören wir jetzt, hören in Anführungszeichen, ich lese euch das vor, nun einmal rein, was dieser Großinquisitor Jesus vorwirft. Was könnte das wohl sein? Er spricht, und nun sieh, was du weiter getan hast, und alles wieder um der Freiheit willen. Ich sage dir, der Mensch kennt keine quälendere Sorge, als jemand zu finden, dem er so schnell wie möglich das Geschenk der Freiheit übergeben kann. Es ist nun einmal so. Statt die Freiheit der Menschen in deine Gewalt zu bringen, vergrößerstest du sie ihnen noch. Oder hattest du vergessen, dass Ruhe und sogar der Tod dem Menschen lieber ist als die freie Wahl in der Erkenntnis von Gut und Böse? Nichts ist verführerischer für den Menschen als die Freiheit seines Gewissens, aber nichts ist für ihn auch qualvoller. Statt nur den Menschen ein für allemal feste Grundlagen zur Beruhigung seines Gewissens zu geben, wiesest du ihm alles zu, was es an Ungewöhnliches, Rätselhaftes und Unbestimmtes gibt. Alles, was über die Kraft des Menschen hinausging. Und handeltest somit so, als ob du sie überhaupt nicht liebtest. Du, der doch gekommen warst, um das eigene Leben für sie hinzugeben. Statt die Freiheit der Menschen in deine Gewalt zu bringen, hast du sie noch vermehrt und das Seelenleben der Menschen alle Zeit mit ihren Qualen belastet. Der Großinquisitor spricht hier ein grundlegendes Problem des Menschen an. Und auch des Christen. Wie entscheidet der Christ richtig? Was ist die Grundlage für seine Entscheidung? Er selber kann möglicherweise mit dieser Freiheit gar nichts anfangen. Wird immer das Gefühl haben, in wichtigen Dingen die falsche Entscheidung zu treffen oder diese Freiheit vielleicht irgendwie zu missbrauchen. Was macht der Christ in einer solchen Situation? Dann doch lieber das Gesetz? Da weiß man, was man hat, getan hat. Da weiß Gott, was ich getan habe. Und ich habe als Mensch meinen Seelenfrieden. Ein Versprechen wäre das. Eine Erwartung. Aber in Wirklichkeit eine Flucht vor dieser christlichen Freiheit, die uns gegeben ist. In Wirklichkeit sind diese Werke etwas, das nicht funktioniert. Es dauert nicht allzu lange und der Mensch wird auch dieses feststellen. Also nochmal, wie oder welche Kraft sollte dem Christen helfen, in christlicher Freiheit zu leben? Und da kommen wir zu den Worten, die wir auch letztes Mal gelesen haben und die ich noch einmal vorlesen werde. 1. Korinther Kapitel 2 und dort die Verse 9 bis 12. Dort lesen wir. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wenn ich euch von der letzten Woche erzählen würde, oder von dem letzten Jahr, oder von sonst irgendeiner Begebenheit berichten würde, könnte ich viel reden. Und ich könnte mir sicher sein, dass ihr das nicht alles richtig verstehen werdet. Ich kann mich nicht wirklich gut vermitteln. Wie viel mehr, wenn ich versuchen würde, meinen Kindern oder Mitarbeitern in einem wichtigen Projekt mitzuteilen, einzuschärfen, wie auf eine besondere Situation zu reagieren ist. Es wird mir nicht gelingen. Es würde ein Gesetzeswerk dabei herauskommen. Und wenn es dann zu dieser besonderen Situation kommt, wenn entschieden werden muss, dann wird vielleicht sogar gar nicht richtig entschieden. Vielleicht wird sogar gegenteilig zu dem, was ich eigentlich dachte, entschieden. In den eben gelesenen Versen spricht Paulus davon, dass wir als Menschen Gottes Geist erhalten, seine Art und Weise zu denken. Wir lasen in Vers 11, so hat auch die Dinge Gottes niemand erkannt als nur Gott. Ja, so ist es. Und so würde es auch immer bleiben, wenn Gott nicht handeln würde. Aber Gott handelt. Keine genaue Beobachtung eines Menschen, so wie wir es eben besprochen haben, kein Umgang, kein Gespräch, zeigt uns, was in seinem Herz passiert. Erst recht führen Hinweise auf Gott und die Beschäftigung mit der Natur und mit der Geschichte, selbst mit dem Wort Gottes, nur immer von außen an Gott heran. Wirklich verstehen tun wir so Gott auch nicht. Und so kommt es auch zu den Missverständnissen, selbst wenn wir das Wort Gottes in der Hand halten. Hieran erkennen wir die Notwendigkeit des Geistes Gottes und können jetzt auch ein wenig ahnen, wie groß diese Gabe und die Herrlichkeit ist, die Gott uns damit mit seinem Geist gegeben hat. Es wurde ja gesagt, der Geist Gottes erforscht alles, selbst die tiefen Dinge Gottes. Wenn das der Mensch bekommt, wenn das wir bekommen, gibt es wahre Erkenntnis. Nicht nur Rückschlüsse auf sein Wesen und auf seine Existenz von seinen Werken her, sondern Gottes Erkenntnis von innen her. Und es erfüllt sich das, was in 1. Mose gesagt wurde, lasst uns Menschen machen in unseren Bilde. Ohne das Wirken Gottes, ohne sein Geist, ohne das Verstehen, und dieses Wort Verstehen ist eigentlich falsch, ohne die Zeugung durch den Geist, ohne die Wiedergeburt durch den Geist, bleiben wir Menschen mit allen physischen Einschränkungen. Was trägt der Mensch zu seiner natürlichen Zeugung bei? Nichts. Aber er wird ein physisches Geschöpf. Wenn wir nicht von Gott mit seinem Geist beseelt werden, werden wir Menschen bleiben mit all den Folgen. Und Römer sagt, fleischlich gesinnt sein ist Leben, fleischlich gesinnt sein ist der Tod, geistig gesinnt sein ist das Leben. Wenn wir aber von Gottes Geist beseelt werden, werden wir neu geboren, Geistesmenschen. Und Jesus sprach dies zu Nikodemus. Diese Verse haben wir vorhin schon gehört. In Johannes Kapitel 3, und ich lese sie noch einmal vor, Johannes Kapitel 3, Vers 4, Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und jetzt der Gedanke des Neuwerdens. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Es wird etwas Neues. Was trägt der Mensch zu dieser geistigen Zeugung bei? Auch nichts. Aber er wird ein Geistesmensch. Eine Neugeburt, ein Geschöpf Gottes, ein Kind Gottes. Hier klärt sich doch vieles um den Begriff Geist herum, der an sich so schwer zu fassen und so schwer auch zu beschreiben ist. Wir können also diesen Punkt hier, der uns im 1. Korintherbrief Kapitel 2 erklärt wird, gar nicht unterbewerten. Er ist ein zentrales Element des Wirken Gottes mit uns. Wenn dieser Geist aber so wichtig ist, dann fragen wir uns natürlich, wie sieht er aus? Es ist hier immer noch ein wenig nebulös oder nicht wirklich so begreifbar, nicht wirklich so zum Anfassen. Wie sieht dieser Geist aus? Wie erhalten wir ihn? Und welche Rolle spielt Jesus Christus in dieser Angelegenheit als Mittler? Da wir heute ja diesen Stoff vom letzten Mal ein wenig wiederholt haben, brauchen wir ihn jetzt nicht nochmal wiederholen. Wir wissen jetzt aber schon, in welche Richtung möglicherweise die nächste Predigt gehen könnte. Es geht um den Punkt, was ist dieser Geist, wie bekommen wir ihn, wie wirkt er sich aus und welche Rolle spielt Jesus Christus dabei als Mittler?